Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns alle 2 Wochen hier, um für euch Filme zu besprechen, die wir für relevant und besprechenswert halten. In dieser Woche sind wir mal wieder in unserer Top-3-Rubrik unterwegs, oder sollte ich eher sagen Flop-3. Ja genau, denn in dieser Woche geht es nicht um die Top 3, um unsere Lieblingsfilme in einem bestimmten Genre, sondern tatsächlich um schlecht gealterte Oscar-Gewinner.
Ja, ich habe mega Bock.
Wir sind etwas late to the party, weil die Oscars waren ein Weilchen her, aber ja, gut, YOLO. Aber
die Idee war gut und deswegen müssen wir da heute gemeinsam durch.
Übrigens, falls ich in dieser Folge manchmal zu laut rede oder dich schlecht verstehe, liegt es daran, dass ich auf dem rechten Ohr gerade nichts höre.
Okay.
Um auch diesmal wieder mit so ein bisschen einem Gesundheitsupdate einzusteigen.
Ja, ich wurde übrigens von mehreren Leuten auf die Nasendusche angesprochen.
Zu Recht.
Tatsächlich, ja.
Okay. Ja, also wir beginnen wieder genauso sophisticated mit TMI wie letztes Mal mit der Nasendusche. Ich habe nämlich eine Ohrenschmalzüberproduktion und wenn ich nicht regelmäßig mal einen Ohrarzt gehe, um den absaugen zu lassen, dann dann kann das gefährlich werden.
Was ist eigentlich nicht kaputt mit dir?
Ja, das Problem ist, das passiert immer besonders gerne nach dem Schwimmen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Dienstag mit einer Arbeitskollegin in der Mittagspause schwimmen zu gehen, was total cool ist. Aber beim Schwimmen kommt halt so viel Wasser ins Ohr und dann, weißt du, dann vermengt sich das zu einer explosiven Masse, zu kleinen Klumpen.
Das wird dann so ein Pfropf oder was?
Ja, genau. Ja, Das versiegelt sozusagen dann mein Ohr von innen.
Krass.
Ja, und
dann wird das wie abgesaugt?
Ja, mit so einem kleinen, also wirklich wie so ein kleiner Staubsauger für Ohr, so ein dünner. Morgen muss ich jedenfalls dann zur Ärztin.
Und ist das irgendwie total befriedigend oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also ehrlich gesagt kriegt man davon so gut wie gar nichts mit, aber trotzdem fürs Gefühl ist es extrem befriedigend. Ja, jedenfalls wünschte ich mir jetzt, es gäbe eine Nasendusche, aber für die Ohren, eine Ohrendusche.
Gibt's doch, gibt Ohrendusche.
Ja?
Ja, mein Bruder muss ab und zu auch Ohrendusche machen.
Ah ja, hat er das gleiche Problem wie ich.
Der hat das gleiche Problem,
muss ich mich mal
mit
ihm.
Ja.
Da müssen wir mal
ich connecte
unter uns.
Mal.
Ja, okay. Gut, aber abgesehen von Nasen- und Ohrenduschen, was hast du noch für Empfehlungen mitgebracht?
habe ich in der Vorbereitung gemerkt, ich habe ziemlich viele Filme letzte Woche gucken können. Da habe ich wohl gerade keine Freunde. Ich habe nämlich geguckt auf Mubi. Diverse Dinge. Und zwar habe ich auf Mubi einmal geguckt, Un autre monde. Sagte das was? Ich kannte den gar nicht. Das ist ein kleiner französischer Film von einem Regisseur namens Stéphane Brisé. Und der hat eine Art Trilogie über, ich sage mal, kapitalismuskritische Filme gemacht. Und diesmal, in diesem Film, das ist der Abschluss seiner Trilogie, hat er einen Film gemacht über einen Familienvater, der Geschäftsführer eines Industriebetriebs, so eines Werkes ist und der letztlich aufgerieben wird zwischen den amerikanischen Eigentümern, die nämlich wollen, dass das Werk massiv Personal abbaut, und den Werksmitarbeitern, denen er nämlich eigentlich wohlgesonnen ist und eigentlich ein Chef sein möchte, der von Werten geleitet wird. Und dieser Konflikt oder dieser Druck bedroht dann auch sein Familienleben und bringt es an den Rand des Scheiterns. Und ich fand den Film einerseits wahnsinnig gut gespiegelt und andererseits irgendwie auch eindrücklich, weil es so ein Film ist, der die Mechanismen des kapitalistischen Systems irgendwie sehr schön aufdeckt und dabei total subtil bleibt zugleich und das aber sehr akkurat beobachtet. Also ich war wirklich richtig begeistert. Das ist meine Empfehlung. Un autre monde, another world oder auf Deutsch, glaube ich, eine andere Welt. Also genau. Meine Empfehlung der Woche.
Gut, dann kommt jetzt meine Empfehlung der Woche. Überraschung, es ist mal wieder ein Podcast, ein Film-Podcast, und zwar Sentimental Garbage. Den Podcast empfahl ich schon mal in quasi seiner Gesamtheit. Das ist der Podcast von Catherine O'Donoghue und Entschuldigung, Caroline O'Donoghue, glaube ich. Und es geht ja da in ihrem Podcast grundsätzlich sozusagen um die Kulturprodukte, die wir irgendwie lieben und die für die uns die Gesellschaft oft irgendwie das Gefühl gibt, dass wir uns eigentlich aber dafür ein bisschen schämen sollten.
Okay.
Und in dieser Folge, in der Folge, die ich empfehlen möchte, geht es um Titanic.
Oh mein Gott, ich gucke sofort. Können wir jetzt bitte aufhören? Ich möchte diesen Podcast hören.
Ja, es ist eine Empfehlung explizit für dich, Georg,
nice.
Weil ich weiß, dein Herz hängt an diesem Film, zu Recht, meins ja auch.
Also, my heart will go on.
Ja, und sie machen, es ist wirklich eine besonders tolle Folge, finde ich. Also Caroline O'Donoghue und die Gäste, ich glaube Janina Mathewson, die nehmen ein paar wirklich sehr überraschende und auch sehr, sehr unterschiedliche, also in alle Richtungen gehende Abzweigungen in dieser Stunde, die sie über den Film reden.
Nice.
Und also sie machen zum Beispiel eine Art fast freudsche Analyse der Schiffsetagen als Spiegel von Roses körperlichen und seelischen Tiefen oder Abgründen.
Und
ne?
Auch also, so, wo sie sich dann befindet im Schiff, wenn was passiert und so.
Genau, also an Deck ist sie so die, ganz oben an Deck ist sie die reiche, feine Tochter. Dann geht sie eine Etage tiefer, schon irgendwie trinkt und tanzt sie ausgelassen. Und dann, wenn sie wirklich ganz nach unten kommt, im Bauch des Schiffes angekommen, dann hat sie Sex. Ne, das nice. Erinnert so ein bisschen dann, auch an diese, das erinnert ein bisschen an unser Filmstudium, finde ich. Ich musste da auch an
Psycho
denken und die verschiedenen Etagen des Hauses.
Oh mein Gott, ich liebe es.
Ja, sie beleuchten aber auch, das fand ich auch total interessant, weil da war wirklich viel dabei und ich dachte, ich habe schon viel über diesen Film nachgedacht. War viel dabei, was für mich neu war. Sie beleuchten auch die Misogynie, die sich im Umgang mit dem Film als Kulturprodukt dann gezeigt hat im Nachgang. Also Titanic gilt ja irgendwie als so Schnulli-Film, über den sich so ein bisschen auch lustig gemacht wird. Als so diese wie sagt man, Schmonze? Nee, das ist kein Wort, ne?
Schmonzette.
Dabei ist es ja ein handwerklich 1A gemachter Action- bzw. Katastrophenfilm. Ne? Also wenn man, ich habe mir das nochmal vor Augen geführt, die Liebesgeschichte und nicht, dass das entscheidend sein sollte, aber die Liebesgeschichte macht tatsächlich im Verhältnis einen sehr, sehr kleinen Teil aus. So, das meiste ist auch echt hardcore gut gefilmte Action. Also wenn du dich, das sagen sie halt auch, ne, wie sich die Kamera dann zwischen diesen ertrinkenden Leuten bewegt, ist einfach Wahnsinn.
Also
so,
der Film ist einfach ein Meisterwerk, sagen wir es, wie
ja,
es ist.
Ja. Und trotzdem wird sich aber irgendwie gerne darüber, das, ne, es wird nicht so richtig ernst genommen, so. Und sie vergleichen das dann auch in der Folge zum Beispiel mit Lord of the Rings, ungefähr zeitgleich erschienen, auch irgendwie großer Blockbuster. Der wurde aber nie auf diese Art, nicht ernst genommen. Mhm. Und der Unterschied ist eben, Titanic, also einer der Unterschiede ist eben, Titanic fanden Mädchen beziehungsweise junge Frauen gut. In einer großen Mehrheit, Lord of the Rings, hat eine männlich dominierte Fangemeinde.
Kennst du dieses YouTube-Video? Ich glaube, der Titel ist Der Herr der Ringe, aber ausschließlich Szenen, in denen Frauen miteinander interagieren. Und das ist einfach ein 15-Sekunden-Video mit so Vorspannen. Dann sagt eine Frau zu einer anderen Frau, oh mein Gott, wir müssen fliehen. Und dann ist Abspann.
Ja, okay, also den Bechdel-Test, den würde Lord of the Rings auf jeden Fall nicht verstehen.
Ja.
Naja, und das Beste aber eigentlich an dem Podcast, Georg, das habe ich noch gar nicht gesagt, sie fangirlen Billy Zane so hart.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Also, ja, also ich würde eigentlich sagen, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, erst den Film nochmal gucken und dann den Podcast hören oder erst den Podcast hören und sich dann über alles so krass freuen, wenn man es dann sieht nochmal, habe ich auf jeden Fall jetzt bald nochmal vor zu rewatchen.
Oh mein Gott, ich habe auch sofort 15 Zitate von ihm im Kopf. Es ist so geil. Ich habe so Bock drauf. Übrigens offensichtlich ja ein Oscar-Gewinner, der gut gealtert ist.
Ne, richtig.
Das kann man ja mal festhalten.
Und das ist auch ehrlich gesagt eine perfekte Überleitung. Oder? Wollen wir einsteigen in unser heutiges Thema?
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben eingangs schon gesagt, wir sind etwas spät dran mit unserer Oscars-Folge. Redet da überhaupt noch wer drüber? Ich glaube, die meisten entsprechenden Podcasts sind eigentlich schon vor Wochen rausgegangen. Aber egal, wir reden jetzt eh nicht über die diesjährigen Oscars. Darum soll es gar nicht gehen. Wir schauen ein bisschen weiter in die Vergangenheit und ja, also was soll man sagen? Es ist, ich muss selber einräumen, es ist, wie sagt man heute so, heutzutage so schön, sehr anschlussfähig, die Oscars doof und irrelevant zu finden. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Also ich, die Oscars sind ja obviously nicht irrelevant, sonst würden sie ja nicht immer wieder in aller Munde sein. Und es ist so ein bisschen so, finde ich, als würde man die ganze Zeit sagen, diese Person, mit der ich mich gestritten habe, ist mir total egal. Und alleine, weil du schon so oft betonst, dass dir die Person egal ist, ist es offensichtlich nicht egal. Mhm. Ne? Also es wird, offensichtlich spielen die Oscars ja schon eine Rolle.
Absolut.
Und haben eine kulturelle Relevanz nach wie vor.
Ja, ich fand die Kategorie heute auch so interessant, weil ich daran und bei der Liste beim Durchgehen der Filme, wer überhaupt, denn wir werden heute über die Oscars sprechen über die Oscar-Gewinner, die die Kategorie bester Film gewonnen haben. Mhm. Ich bin schon überrascht gewesen, wie sich auch mein Filmgeschmack aber über die Zeit geändert hat und wie viel wirklich schlechte Filme auch grundsätzlich unter den besten Filmen mit dabei sind. Oder Filme, die ich heute eben nicht mehr gut fand, damals aber zum Teil total toll fand. Unabhängig davon, ob sie jetzt schlecht gealtert sind oder nicht. Und dann gibt es gleichzeitig Filme wie zum Beispiel Titanic oder auch, ich hoffe, du hast ihn heute nicht mitgebracht, The Hurt Locker. Ja,
den habe ich nie gesehen bis heute.
Den hast du nie gesehen?
Habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal versucht, den zu gucken. Und ich bin jedes Mal eingeschlafen. Und damit, das ist nicht wertend gemeint. Aber der ist sehr langsam erzählt.
Ich habe ihn aber auf jeden Fall, weil er jetzt nämlich auch auf Mubi läuft, letztens gesehen. Und ich war noch mal total weggeblasen von dem Film. Also es will sagen, es gibt auf jeden Fall viele, viele Oscar-Gewinner, die auch wirklich richtige Meisterwerke sind. Aber es gibt auch wirklich viel Schmonz.
Genau, also es soll nicht darum gehen, jetzt eigentlich so irgendwie die Oscars so auseinanderzunehmen und jetzt nochmal irgendwie zu sagen, Nein. Ja, braucht eh kein Mensch und ist doch eigentlich eh egal, welcher Film Oscar bekommt, weil es ist eben ja gerade nicht egal. Es spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Bevor wir aber jetzt einsteigen, vielleicht die, habe ich das heute schon mehrmals gesagt, bevor wir einsteigen, aber noch eine Sache. Nein, ich dachte, es wäre vielleicht noch gut voranzuschicken, weil darüber dann finde ich, darüber dann tatsächlich seltener geredet wird, wie werden eigentlich die Oscar-Gewinner bestimmt? Und Wer ist eigentlich diese Academy, der immer alle danken in ihren Reden? Denn die...
Ja, sag mal, denn ich weiß es selber nicht.
Ja, guck, dann hat es sich doch schon gelohnt, dass ich das rausgesucht habe heute. Also, die Academy heißt mit vollem Namen The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Das schon mal vorab, wird aber immer abgekürzt mit eben die Academy. Mitglied dieser Academy kann man tatsächlich nur durch Einladung werden, des sogenannten Board of Governors. Und dafür muss man entweder selbst Oscar-nominiert gewesen sein oder man muss sich, was auch immer das heißt, in besonderer Weise für die Filmkunst einsetzen und aber auch von 2 bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen werden. Es gibt dann innerhalb dieser Academy 14 verschiedene Berufsfelder, zum Beispiel Schauspieler, Kameraleute, RegisseurInnen, ProduzentInnen, Leute aus dem Filmschnitt und so weiter. Insgesamt, die Zahl ist jetzt von April 2020, bestand die Academy aus knapp 10.000 Mitgliedern.
What?
Ja.
Krass. Das heißt, die Academy wird auch immer größer, weil Leute dazukommen.
Ja, die sterben wahrscheinlich nicht so schnell weg, wie sie dazukommen.
Leider, leider.
Ja, und es gibt ja auch so ein großes, es ist ja geheim, ne, wer da drin ist. Also man weiß es bei manchen, man kann es sich auch bei vielen denken, weil wie gesagt, wenn du schon irgendwie Oscar nominiert warst, wenn du eine Größe bist in dem Business in Hollywood, wirst du schon drin sein in der Academy, aber es wird schon ein Geheimnis drum gemacht. Es sind auch einige aus Deutschland dabei, möchtest du mal raten?
Florian Henkel von Donnersmarck.
Ah, okay. Das weiß ich nicht. Ich frage mich gerade, ich glaube, man weiß, es kann sein, dass er drin ist. Das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen. Es ist, glaube ich, keine umfängliche Liste. Ich habe es auch einfach von Wikipedia. Es ist keine vollumfängliche Liste gewesen, aber wohl zum Beispiel Maren Ade oder Fatih Akin oder Nastassja Kinski, Nina Hoss,
Klaus Kinski war bestimmt
und
auch
so weiter,
drin,
genau. Udo Kier, die sind auch dabei. Und genau, und dann wird abgestimmt von diesen vielen Menschen über die Gewinner. Und es wird aber auch immer nur von den Mitgliedern in ihrem jeweiligen Bereich abgestimmt. Also die Schauspieler, die den größten, oder SchauspielerInnen, die den größten Teil der Mitglieder stellen, stimmen halt über andere SchauspielerInnen ab.
Interessant.
Also das kann man vielleicht im Kopf behalten. Das ist tatsächlich ein, ja, letztlich ein demokratischer Prozess. Mhm. Und ich finde, das kennt man ja auch irgendwie von der Arbeit, gerade in Kreativprozessen. Da gewinnt ja meistens dann nicht das, was die Mehrheit gut findet. Sondern das, was die Mehrheit gut findet, ist dann in der Regel halt ja einfach das, was gefällt, aber jetzt nicht das, was am edgiesten, originellsten, gewagtesten oder so ist. Insofern verwundert es jetzt auch nicht, dass so oft gesagt wird, naja, die Oscars trauen sich nichts oder die Oscars sind so. Ne? Das ist einfach schon angelegt auch in der Art, wie die Filme ausgewählt werden. Ja.
Stimmt, das ist strukturell begründet. Ich hätte immer gedacht, dass das eine viel kleinere Anzahl von Leuten ist, die darüber entscheidet, was da passiert und was nicht passiert. Oder wer gewinnt.
Ja, jetzt starten wir rein. Jetzt starten wir wirklich rein. Jetzt was ist dein Platz 3, Georg? Und denkst du, wir haben Überschneidungen?
Ja, das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Ich denke, wir haben in unseren Flop 3 eine Überschneidung. Wir werden mal sehen. Ich kann vielleicht noch vorausschicken, bei der Kategorie Filme, die schlecht gealtert sind, natürlich, oder anders formuliert, ich habe mich jetzt auf Filme konzentriert, die noch etwas jüngerer Natur sind, weil natürlich grundsätzlich Filme, die sehr alt sind, in der Tendenz auch mindestens alt geworden sind. Das würde ich auch nochmal unterscheiden wollen von schlecht gealtert, denn einfach eine andere Art zu filmen, langsamer zu filmen, mit anderen Kameraeinstellungen zu filmen, das macht für mich nicht sofort einen Film aus, der schlecht gealtert ist. Ich habe mir vor allem also Filme angeguckt, die von ihrer Art, Kulturen zu porträtieren, Themen aufzugreifen, also der Subtext, was da einfach mittlerweile ziemlich outdated sind, wie Leute dargestellt werden oder wie bestimmte Themen einfach interpretiert werden. Und weniger darauf, dass natürlich zum Beispiel Gewinner wie Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson aus den 70ern natürlich heute auch nicht mehr up-to-date ist oder auch outdated auf eine Weise, weil heute Krankheiten anders dargestellt werden oder auch die Art, wie Jack Nicholson spielt, da was ich ja früher auch geliebt habe, mittlerweile muss man sagen, auch echt in die Jahre gekommen ist und dieses Overacting einfach nicht mehr ja der modernen Art der Schauspielerei entspricht, genau. Das vorneweg geschickt, jetzt mein Platz 3. Mein Platz 3 ist Der mit dem Wolf tanzt. Dances with Wolves.
Oh, interessant, okay. Mhm.
Den habe ich ausgewählt aus mehreren Gründen. Und zwar einerseits, weil ich sagen muss, Der mit dem Wolf tanzt war einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind und wahrscheinlich auch jugendlicher Erwachsener. Ich weiß auch noch, wir hatten eine VHS von diesem Film. Eine der letzten Videokassetten, die es auch geschafft hat, noch zu überleben, war auch Dances with Wolves. Und es ist vielleicht auch ein guter Einstieg in die Kategorie, weil es ein komplexer Fall ist. Denn der Film war zu der Zeit, 1991, ein sehr fortschrittlicher Film. War ja nicht zum ersten Mal den Sioux, ich glaube, alle werden den Film kennen, den Sioux, dem indigenen Volk Nordamerikas sehr viel Platz gegeben haben. Ein großer Teil des Films ist in der Sprache der Sioux gedreht. Und es werden ganz viele indigene Schauspieler und Schauspielerinnen eben auch eingesetzt. Und dafür wurde der Film damals gefeiert. Und wenn man sich aber heute umguckt auf Seiten von indigenen Völkern auch online, dann ist der Film aber stark in die Kritik geraten. Und ich finde auch zu Recht, weil es nämlich am Ende aus heutiger Sicht, finde ich gerade, dann doch nicht um die Sioux geht, sondern eigentlich um diesen die Hauptfigur, um John Dunbar und um Kevin Costner selbst und den Heroismus des weißen Mannes, der am Ende stark genug ist, um die armen Indianer zu retten vor ihrer Ausrottung. Und so ist letztlich in diesem Film gar nicht, finde ich, schön zu sehen, dass der Fortschritt von gestern das Gestern von heute ist. Und deswegen habe ich den Film ausgewählt. Genau, mein Platz 3.
Das finde ich extrem überzeugend.
Danke.
Nee, das hast du wirklich super gut vorgetragen.
Interessant ist auch noch,
Convinced.
im Trailer wird auch nämlich gesagt, ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt, nicht den ganzen Film. Im Trailer steht dann neben den ganzen Bildern auch nur eine einzige Zeile und die Zeile heißt: In 1864, a man went looking for America and found himself. Also eigentlich geht es im Film halt um Kevin Costner.
Ja, total. Also ja, das merken wir uns mal, weil ich habe nämlich dann später, nicht auf meinem Platz 3, aber später kann ich da auch nochmal Bezug drauf nehmen. Das ist nämlich das ist ein
Sehr
Motiv,
gut.
was sich wiederholt hat in der Geschichte der Best Picture Gewinner.
Surprise, surprise. Genau.
Okay, mein
Okay,
Platz
was ist dein Platz 3?
3 ist etwas profaner und aus noch jüngerer Vergangenheit. Es ist Coda.
Ah, ja. Erst ein Jahr alt.
Und ehrlich gesagt, ich kann gar nicht, ja, ich habe ihn deswegen ausgewählt, nicht weil er jetzt, ich habe nicht so eine ausgeklügelte Argumentation wie du, warum er jetzt so schlecht gealtert ist. Es geht auch weniger darum, dass er jetzt so krass, dass man diesen Film jetzt ein Jahr später so komplett anders machen würde und mehr darum, dass es war ja schon am Tag nach den Oscars irgendwie eine Enttäuschung, dass dieser Film gewonnen hatte. Und jetzt ein Jahr später, ist es ein Jahr
Ja,
gewesen?
letztes Jahr.
Naja, kann ich es eigentlich kaum erfassen. Also, das ist schon ein wahnsinnig durchschnittlicher Film, der einfach so auch schon total oft gemacht wurde. Also, es ist die Kopie von einer Kopie von einer
Ja.
Kopie. Das Einzige, was den Film ja ausgezeichnet hat, ist sozusagen auch SchauspielerInnen zu featuren, die eben gehörlos sind. Und das ist toll, ja, aber das reicht einfach nicht für einen besten
Ja.
Film. Und ich frage mich einfach, wie viel hat Apple dafür gezahlt, dass dieser Film gewinnt? Da bin ich Anhängerin einer
Verschwörungstheorie.
eigens gemachten Verschwörungstheorie.
Ja, krass. Ich fand den Film auch so egal. Mein Platz 2?
Dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist Crash.
Ah, ja, okay, der hat's fast auch in meine Liste geschafft, aber noch haben wir keine Überschneidung.
Crash ist aus dem Jahr, ich gucke es nochmal gleich nach, ich würde sagen 2005, 2006. Und ist bei mir dabei, weil ich den Film auch total mochte früher. Und ich habe ihn mir jetzt letztens nochmal angeguckt, in Teilen, muss ich sagen. Und ich kann nur sagen, dieser Film ist schlimm, schlimm, schlimm. Es ist ein Machwerk von der übelsten Sorte. Er ist total rassistisch. Er ist auch wahnsinnig melodramatisch noch dabei. Es ist irgendwie keine gute Combo. Er glaubt in jeder Szene, er sei wahnsinnig große Kunst und er bemüht Stereotype, wo es nur geht. Die Asiaten können nicht Auto fahren, die Schwarzen klauen und sind kriminell und die rassistischen Cops, die müssen eigentlich nur mal so ganz tief in sich hören und alle müssen sich eigentlich nur einmal kosmisch umarmen und dann wird schon alles gut werden und alle Differenzen sind beseitigt. Und das ist wirklich, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und ich hatte in der Recherche, nachdem ich den Film ausgewählt hatte, auch gelesen, dass es eine Umfrage unter der Academy gab, welchen Film man doch wohl besser nicht prämiert hätte. Und es gab einen Film, der sehr weit vorne lag, und es war Crash. Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass im gleichen Jahr sowohl Capote deswegen nicht gewonnen haben, aber noch viel schlimmer, Brokeback Mountain, der natürlich aufgrund seiner Thematik und der, ich behaupte einfach mal, Homophobie, die weit verbreitet war und vielleicht auch noch ist, nicht gewinnen konnte. Ja, Crash. Also wirklich Trauerspiel.
Ja, ich glaube auch, dass Crash irgendwie, finde ich, der ist schon fast zum geflügelten Wort geworden für so den schlecht gealterten beziehungsweise den unverdienten Oscar-Gewinner schlechthin. Der wird so oft
Genau.
erwähnt in dem Zusammenhang.
Ja.
Ja. Mein Platz 2 ist...
Jetzt bin ich gespannt.
Mein Platz 2 ist 12 Years a Slave.
Ah, guck mal, da bin ich gespannt, warum das bei
dir. Ja, es ist auch, finde ich, also... ich habe den ausgewählt, weil... Also, es geht ja eben bewusst in unserer Kategorie jetzt nicht um Filme, die den nicht verdient haben. Weil da wären mir jetzt auch noch ganz viele andere eingefallen. Und ich finde auch nicht, dass das ein schlechter Film ist. Sondern es geht ja vielmehr darum, wie ist der gealtert. Und ich glaube, dass ein solcher Film auch mit dem, ja, mit dem Progress, den wir gemacht haben, seit der veröffentlicht wurde, ich meine, das ist immerhin auch schon 10 Jahre her, finde ich auch crazy. Also kommt mir vor, als wäre der noch nicht so alt. Ne, der ist von 2013.
Genau.
Ich glaube, in diesen 10 Jahren ist so unfassbar viel passiert. Und ich glaube auch es ist ein Film, der von einem schwarzen Regisseur gemacht wurde, von Steve McQueen, aber ich glaube auch, er würde diesen Film, also unterstelle ich ihm jetzt dreisterweise, heute anders machen. Es ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Ich hatte dazu auch mal ein paar Podcasts gehört. Es führt jetzt zu weit, das alles auszuführen, aber ich kann die gerne auch nochmal recherchieren und in die Shownotes packen. Aber es geht da um verschiedene Aspekte. Der eine ist auf jeden Fall der Aspekt des Torture-Porns eigentlich. Also, dass man da und vor allem sozusagen, dass das Leiden natürlich nicht nur der Schwarzen, sondern der schwarzen Frau und die Vergewaltigung und die körperliche Misshandlung derart quasi explizit dargestellt wird, dass das jetzt heutzutage sehr in Frage gestellt wird. Es geht auch darum, was ist eigentlich die Hauptfigur? Was macht der eigentlich für eine Entwicklung durch? Warum ist das ein, warum muss das ein gebildeter Mann sein, der irgendwie, gut, es basiert natürlich auf einer wahren Geschichte, das so, aber ja, es ist ein Film, der immer mehr, und das finde ich so spannend, wo ich lange dachte, wow, diesem Film kann man ja quasi gar nichts vorwerfen und jetzt, je mehr Zeit vergeht, merkt man eben, ah doch, wir sind jetzt noch mal 10 Jahre weiter, man würde diese Geschichte anders erzählen.
Ja.
Dein Platz 1.
Wollen wir Platz 1 zusammen sagen, auf 3?
Witzig, also weil du es so sagst, bin ich mir echt unsicher. Ich glaube nicht, dass wir den gleichen haben.
Ich glaube, es ist mir mittlerweile auch nicht mehr, aber ich möchte jetzt mal probieren.
Okay.
Okay. 3, 2, 1. Forrest Gump.
Green Book.
Okay, ja.
Okay, deiner ist aber der bessere.
Wer?
Deiner ist so ein, das ist halt irgendwie so ein Banger.
Forrest Gump?
Ja.
Ja, also wir können ja mal mit Forrest Gump vielleicht kurz starten. Offensichtlich ist Forrest Gump ein wahnsinnig unterhaltsamer, handwerklich exzellenter Film, der zudem zu der Zeit 1994 auch noch mit wahnsinnig aufwendiger, dazu gibt es übrigens auch diverse YouTube-Videos, auch sehr interessant, die werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Technisch anspruchsvoller Film, der total state of the art war und in der Erzählweise auch über alle Zweifel erhaben ist und zu der Zeit sicherlich auch Themen so porträtiert hat, wie sie damals zeitgeistig waren. 29 Jahre später allerdings, halt Mitte der 90er, muss man aber feststellen, what the fuck. Und das mache ich gar nicht dem Film historisch, das laste ich dem Film gar nicht historisch an. Wenn ich mir aber den Filmtrailer angucke und darunter mir die YouTube-Kommentare angucke und sehe, wie undifferenziert der Film weiterhin abgefeiert wird, dann steige ich echt aus. Also man muss wirklich sagen, es ist durch die Bank ein aus heutiger Sicht hochproblematischer Film, der einerseits die Black Panther-Bewegung total diffamiert und lächerlich macht, der zweitens die Frau, die Rolle der Jenny, ist unfassbar aus heutiger Sicht. Sie ist promiskuitiv, natürlich, was passiert? Sie bekommt AIDS und muss sterben.
Klar.
Denn wäre sie mal bei Forrest geblieben, der hätte sie bestimmt besser behandelt und dann hätte sie ein glückliches Leben führen können. Aber nein, sie musste ja durch die Gegend ziehen und mit diversen Männern schlafen. Dann ist der Film total geschichtsrevisionistisch, denn interessanterweise ist es ja Forrest, der die ganze Zeit ahnungslos ist, aber immer wieder Teil wird von Weltgeschichte, die sich ereignet. Und in dem Film wird es so dargestellt, als hätte Forrest, ein weißer Mann, Elvis seine Dance Moves beigebracht. Dabei war ja Elvis derjenige, der die Dance Moves von einem POC geklaut hat. Was übrigens wiederum in dem Elvis-Film nicht thematisiert wird.
In dem modernen, in dem neuen Elvis, ja.
Genau. Der Film verharmlost den Ku Klux Klan. Es wird dann so beiläufig gesagt, dass Forrest seinen Namen von einem Mann mit einer weißen spitzen Haube bekommen hat. Und dann wird so eine Ku Klux Klan-Demonstration eingeblendet. Und dann fragt man sich auch nochmal, was ist es eigentlich für ein Bild, in dem Forrest, der die ganze Zeit total ahnungslos ist, clueless ist, uninteressiert am Weltgeschehen, für seine verminderte Intelligenz kann er nichts, aber ja, diese Haltung von, das geht mich alles nichts an, was in der Welt passiert, und trotzdem ist er derjenige, der immer out on top kommt. Also frage ich mich auch, was will mir der Film denn eigentlich sagen? Was ist das denn für eine Haltung zum Leben? Das ist jetzt zwar nicht wirklich outdated, aber auch zutiefst irritierend. Und insgesamt war das für mich auch nochmal so ein Filmerlebnis. Ich habe mir den, glaube ich, vor einem Jahr nochmal angeguckt, wo ich gemerkt habe, boah, krass, immer wieder dann auch doch erstaunlich und auf eine Weise auch sehr schön zu sehen, dass gewisse Themen heute doch anders verhandelt und differenzierter betrachtet werden als Mitte der 90er. Wobei man sich ja oft dabei ertappt und denkt, wir sind gar nicht vorangekommen. Da merkt man zumindest in solchen filmischen Diskursen, sehen wir, dass Dinge komplexer verhandelt werden. Und das ist dann manchmal einfach auch sehr schön zu sehen. Genau. Und irgendwie auch schade, weil ich dann auf jeden Fall nicht in der Lage bin, diesen Film nochmal mit der gleichen jugendlichen Begeisterung zu gucken wie damals. Aber so ist es halt. Genau. Platz 1, Forrest Gump.
Mic drop. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm als so schlecht gealtert. Ich habe den aber auch lange nicht gesehen. Ich habe den nicht mehr so präsent gehabt. Jetzt, wo du das alles so aufgelistet hast, bin ich wirklich schockiert und stimme dir komplett zu.
Es ist auch wirklich spannend, sich das nochmal anzugucken. Das ist wirklich interessant. Also ich empfehle es trotzdem, das auch jedem Zuhörer, ja Zuhörerin mal nochmal reinzugucken. Vielleicht wird es ja auch nicht zwingend genauso intensiv empfunden, aber ich fand es Wahnsinn, von Minute 1 an. Ja. Okay, und dein Platz 1 ist Green Book.
Ja, Green Book, aber
auch eine gute Wahl.
Ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen antiklimaktisch, finde ich, neben Forrest Gump, weil das ist natürlich ein wirklich großer Takedown von dir gewesen. Green Book ist ja, glaube ich, von der kulturellen Relevanz her dann auch nicht so groß. Aber ich habe mir auch hier aufgeschrieben, Driving Miss Daisy / Green Book. Mhm. Und das Ganze eher als so ein sich wiederholendes Motiv, wollte ich das hier erwähnen. Worum geht's? Also, ich glaube, es war 1989. Da hat Driving Miss Daisy gewonnen, den Oscar, als bester Film. Und ich glaube, 2018 war es, hat dann Green Book gewonnen. Die beiden Filme sind sich erschreckend ähnlich. Also es geht halt in beiden, ja, irgendwie Geschichten über eine Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen, die aus unterschiedlichen Welten kommen und wo die weiße Person anfänglich irgendwie eine Vorbehalte hat oder was auch immer, und dann kommen sie sich näher und dann entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft. Aber genau, wirklicher Rassismus wird komplett ausgeblendet bzw. weichgespült. Mhm. Die weiße Hauptfigur macht die große Persönlichkeitsentwicklung durch. Die schwarze Nebenfigur ist eigentlich nur ein Prop und hilft der weißen Hauptfigur dabei, sich zu entwickeln und alles zu verstehen. Und am Ende gehen alle versöhnt und mit einem wohligen Gefühl aus dem Kino. Ja, und es hat nichts mit schwarzen Leben, der schwarzen Erfahrung in Amerika zu tun.
Ja, diese Filme tun ja immer alle so, als gäbe es keinen strukturellen Rassismus, ne? Als wäre immer alles nur so.
Genau. Das ist auch so auf ganz persönlicher Ebene.
Und man muss nur so ganz tief in sein Herz reinhören. Und dann erkennt man schon, dass man ja doch miteinander mal auskommen sollte.
Ja.
Und dann wird alles gut.
Und Jetzt gibt es aber noch eine zusätzliche Ebene, die ich ganz spannend finde und deswegen habe ich das hier auch auf den Platz 1 genommen. In beiden Fällen gab es Filme in dem Jahr, die sozusagen das getan haben, was die nicht geschafft haben, nämlich wirklich Filme über das Schwarzsein, wie zum Beispiel im 1989 war das Do the Right Thing von Spike Lee. Und dann 2018 war auch Black Klansman nominiert. Jetzt will ich nicht sagen, Black Klansman hätte, also ist ja auch Spike Lee, ne? Also quasi der Arme hat das Ganze irgendwie zweimal erlebt. Nicht, dass Black Klansman jetzt unbedingt, dass ich den jetzt so unfassbar gut fand, dass der jetzt hätte gewinnen müssen. Aber da hat sich quasi ja die Geschichte wiederholt. Und interessant übrigens auch, 1989 war Do the Right Thing von Spike Lee nicht mal nominiert. Also der Film kam raus, wurde aber komplett übergangen, wurde dann, Fun Fact, von Kim Basinger, das wollte ich hier doch nochmal erwähnen, weil ich es interessant finde, die diese Kategorie anmoderieren sollte, die ist dann vom Skript abgewichen. Und hat gesagt, also sie fing an mit We've got five great films here. Und also sagt das eben über die Best Picture Nominees. Und and they're great for one reason, because they tell the truth. Und dann sagt sie aber was nicht vorgesehen war. Und sie sagt, but there is one film missing from this list that oh mein Gott, es ist zu spät, ich muss schlafen. Es ist schon 22:09. Okay. But there's one film missing from this list that deserves to be on it. Because ironically, it might tell the biggest truth of all. And that's Do the Right Thing. Also wir haben 1989 sozusagen das komplette okay. Ignorieren dieses großartigen Films von Spike Lee. Dann, was ist das? Fast 30 Jahre später hat er es zumindest auch irgendwie geschafft. Ich glaube, er war dann unter den Nominierten. Warte mal, lass mich das mal kurz nachgucken, bevor ich hier. Ja, genau, der war auch unter den Nominierten. Also wir haben einen kleinen Progress gemacht. Und jetzt wäre einfach meine Hoffnung fürs nächste Mal, wenn dann nochmal ein Green Book/Driving Miss Daisy gemacht wird, weil natürlich wird es diese Filme weiterhin geben. Und sie sind auch nicht das Schlimmste auf der Welt, ja. Dann soll es sie weitergeben. Aber ich erhoffe mir, dass dann beim nächsten Mal der Spike Lee-Film gewinnt. Insofern, ja, sozusagen nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern ein Blick in die Zukunft auf das, was wir alles noch weiter lernen werden.
Lernen werden ist ein gutes Stichwort. Ich habe auf jeden Fall heute gelernt, dass es mal wieder dringend Zeit ist, Titanic zu gucken. Das ist mein Main Takeaway. Es war eine sehr lustige Zusammenstellung heute mit dir. Bleibt noch unsere Kategorie Filmsnack. Sabrina, hast du uns was mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht und zwar auch aus einem Food-Genre, was wir hier noch nie hatten. TK-Pizza.
Oh,
dabei
okay,
ist
jetzt
es,
bin ich gespannt.
Ja, dabei ist es
da habe ich eine ganz dezidierte Meinung.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Nee, es ist halt, erstmal muss man ja sagen, TK-Pizza, perfekter Filmsnack. Also
auf jeden Fall.
Man kann das en masse auch zu Hause lagern. Gut, en masse nicht, vielleicht je nachdem, wie viel Platz man im Gefrierfach hat.
Ich hätte, glaube ich, in meinem Leben noch nicht mehr als eine Pizza im Tiefkühlfach.
Nein? Gut, vielleicht nach meiner Empfehlung. Und dann kann man die halt einfach so, sie ist super schnell fertig. Man kann sie halt einfach mega gut vom Fernseher essen. So, ja, wenn sie schön vorgeschnitten ist, ist einfach der perfekte Filmsnack.
Ich liebe, dass du das Konzept TK-Pizza nochmal kurz erklärst.
Ja, es ist auch einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich finde, wenn man sich überlegt, wie teuer im Vergleich es ist, sich eine Pizza zu bestellen und die ist nicht besser und es dauert viel länger, bis sie da ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn man so einen Abend mit Pizza und Film macht, es macht eigentlich immer Sinn, sich eine TK-Pizza zu holen. Weil es gibt einfach mittlerweile, muss man ja auch sagen, das war vielleicht vor 10 Jahren noch anders, aber das ist nicht schlecht gealtert. Das ist immer besser geworden. Wir haben, es gibt schon ein gutes Angebot. So.
Okay, schieß mal los.
Gustavo Gusto ist die Marke.
Ist das so eine große Pizza?
Ich habe die jetzt nicht als besonders, also ich habe die als normal groß im Kopf. Also die, der Karton ist schon so, also keine Ahnung, der ist glaube ich schon etwas größer als so eine Dr. Oetker Standardpizza, aber jetzt auch nicht riesig.
Okay.
Gustavo Gusto ist die Marke und die sind eigentlich, die muss ich sagen, sind wirklich viele lecker von, aber unübertroffen ist die Spinat- und Ricotta-Pizza. Ich finde, also die ist wirklich Chefskiss. Die sind auch von Hand geformt, steht vorne drauf auf der Packung. Das ist, glaube ich, das macht, glaube ich, die Oma von Gustavo Gusto höchstpersönlich noch. Jede einzelne Pizza wird von Hand gerollt.
Das leicht.
Nee, und diese Sorte ist wirklich ultra lecker. Also die vier Käse ist auch ultra lecker, aber die allerleckerste ist Spinat und Ricotta. Vor allem, wenn man sich dann, wenn man die frisch aus dem Ofen holt und sich dann so ein bisschen Chiliöl drauf macht. Das ist köstlich.
Nice. Es klingt schon sehr gut.
Das Problem ich ist, ja, jetzt,
nicht,
jetzt kommt,
kann ich jetzt gar nicht
jetzt kommt das Problem. Wären wir hier bei Drinnis, die übrigens, da muss man auch sagen, die Snack-Rubrik nach uns hatten. Ich glaube.
Ja,
ja. Haben es schon vorher. Nee,
ist mir auch schon aufgefallen. Ist mir auch schon unangenehm auch schon aufgefallen.
Unangenehm aufgefallen, dass sie bei uns geklaut haben. Aber bei denen gibt's ja auch noch verschiedene Noten für verschiedene Kriterien. Und die haben ja auch immer, ich weiß gar nicht, Beschaffungsaufwand oder so. Und da muss ich leider Punkt abzugeben, weil die ist wirklich schwer zu kriegen.
Ja,
es
ich
gibt
kenn
sie
die auch
eigentlich
gar nicht.
Nur bei Flink. Ich habe die noch nie im, selbst im Edeka.
Wirklich? Ja, nicht im LDH?
Nicht mehr im, nicht mal im Edeka Center, wo es wirklich alles
da gibt's gibt. Da gibt es alles. Shoutout.
Also da gibt es die anderen Sorten von Gustavo Gusto. Ja, Shoutout an Edeka Center im Moorbogen. Es gibt die anderen Sorten, aber es gibt nicht Spinat und Ricotta. Und ich habe sie bisher nur bei Flink gefunden. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich da bestelle. Und dann kaufe ich mir die direkt mehrmals.
Okay, probiere ich aus, weil kenne ich wirklich noch gar nicht. Bei mir aus irgendwelchen seltsamen Gründen TK-Pizza immer noch ganz weit vorne ist Restaurante.
Aber das ist Pilze auch so richtig, oder Spinat?
Ja, entweder Fungi oder Spinazi.
Ja.
Beschaffungskosten 5 Sterne in dem Fall. Gibt's weil überall. Es gibt es einfach auch unten beim Späti.
Ah ja, stimmt.
Ganz nice. Ja. Gustavo Gusto, merke ich mir.
Also, du guckst dir Titanic rein und fährst dir eine Gustavo Gusto, eine handgeformte Gustavo Gusto rein.
Handgeformte Ricotta und Spinat. Ich freue mich drauf.
Chiliöl nicht vergessen.
Aha, stimmt, genau. Ja.
Es hat Spaß gemacht, Georg.
Auf jeden Fall.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke, dass ihr zugehört habt. Uns interessieren natürlich auch, welche Filme ihr für schlecht gealtert haltet.
Ja, und welche TK-Pizza eure liebste ist.
Stimmt, das fände ich auch spannend. Da bin ich sehr offen für weitere Vorschläge.
Okay, vielleicht machen wir auch demnächst nochmal eine Top 3 TK-Pizza.
Finde ich sehr gut. Eine Top 3 Filmsnack-Rubrik.
Oh,
warum haben wir das
Gott.
Eigentlich noch nicht?
Genau.
Na gut, also schickt uns all das an freieplatzwahlpodcast@gmail.com. Wir freuen uns sehr. Schaltet wieder ein beim nächsten
Ganz
Mal.
Ganz genau. Ciao. Tschüss.
Und geht schon mal den Ofen vorheizen. Tschüss.